Gut, dann lassen Sie mich wiederholen. Wir haben zunächst einmal ganz grob die Evolution charakterisiert, so die wichtigsten Merkmale, die dann auch natürlich für die Evolution des Menschen ihre Gültigkeit haben. Der erste Punkt war, die Evolution kennt keine Absichten, keinen Plan, kein Ziel. Der Mensch ist daher auch nicht die Krone der Evolution oder wie man früher sagte, Krone der Schöpfung. Wir kommen auf den Menschen heute ausführlich zu sprechen. Zweitens, eigentlich ist die Evolution, auch das wird uns heute noch im Falle des Homo sapiens, des Menschen beschäftigen, eigentlich ein gewaltiges Pfuschwerk. Es gibt keinen intelligenten Plan, keinen Ingenieur, der im Vorhinein alles genau, minutiös genau geplant hätte. Und daher sterben auch ungemein viele Organismenarten in der Evolution wieder aus. Dritter Punkt, in der Hauptsache geht es, falls es überhaupt um irgendwas geht in der Evolution und im Bereich der Lebewesen, um das Überleben, das heißt nicht ewiges Leben, sondern erfolgreiche Fortpflanzung, die Weitergabe der Gene in die jeweils nächste Generation. Viertens, so viele Arten es gibt, so viele Lösungen wurden also unter Anführungszeichen gefunden für dieses Grundproblem des Lebens, wozu natürlich auch gehört, zu fressen, im Klartext gesagt, sich vor Feinden zu schützen, also kurz gesagt, möglichst lang am Leben zu bleiben, solange es eben im Rahmen eines bestimmten durchschnittlichen oder Höchstalters einer bestimmten Art möglich ist. Dann haben wir gesagt, zum Beispiel eben hat die Evolution aber sozusagen immer wieder auch ähnliche oder die gleichen Lösungen gefunden. Ich nannte etwa die Torpedokonstruktion wasserlebender Wirbeltiere. Das sind ökologische Zwänge gewissermaßen. Als Wasserbewohner tun sich Wirbeltiere zumal am leichtesten, wenn sie eben länglichen, stromlinienförmigen, torpedoartigen Körperbau haben. Fünfter Punkt, die Evolution ist irreversibel, nicht umkehrbar. Die Straßen der Evolution sind lauter Einbahnstraßen oder auch Sackgassen, plakativ gesagt. Anpassung ist nicht der ganze Zauber der Evolution gewissermaßen, wie man immer wieder dachte, in früheren Zeiten dachte, Organismen passen sich immer besser kontinuierlich an die Außenwelt an, bis sie dann gewissermaßen so ausschauen wie die Außenwelt. Das ist dann natürlich nicht der Fall. Ein Waldbewohner schaut nicht so aus wie der Wald, in dem er lebt. Und ein Dozent und ein Professor an der Universität ist nicht so weit angepasst, dass er wie das Nick ausschaut. Anpassung bedeutet, bestimmte Strategien zu finden, um unter ganz bestimmten Außenbedingungen überleben zu können. Aber, das ist nicht einseitig zu sehen, Organismen greifen ja in ihre Umgebung auch aktiv ein. Das heißt, wir müssen hier eine Wechselwirkung annehmen zwischen Organismen und ihrer Außenwelt, eine kontinuierliche Wechselwirkung. Jeder Fuchs, wie gesagt, der an einem Bau gräbt oder jeder Storch, der ein Nest baut, greift ja in die Umgebung irgendwie ein. Und jedes Lebewesen muss ja was fressen, wie trivialerweise bemerkt werden muss. Und auch damit natürlich greift es in die Umgebung ein. Also eine beständige Wechselwirkung. Und dann verläuft Evolution, letzter Punkt, mit einem unterschiedlichen Tempo. Es gibt kein Zeitmaß gewissermaßen, also kein vorgegebenes Tempo. Evolution kann relativ schnell oder auch ungemein langsam vor sich gehen. Das hängt von unterschiedlichen, vor allem ökologischen Umständen ab. So, dann kamen wir zur Frage, der altehrwürdigen philosophischen Frage, wer sind wir, woher kommen wir? Diese Fragen können heute natürlich nicht mehr ohne Rückbezug auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse beantwortet werden. Kurz zusammengefasst, wir Menschen, der heutige Mensch Homo sapiens, ist eine von ungefähr 350 Arten von Primaten. Ich sage ungefähr, weil sich Primatensystematiker darüber streiten, ob bestimmte Arten, etwa beim Gorilla, ob das eine Art ist, ob es drei verschiedene Arten sind, also ungefähr 350 also. Und der Mensch ist eine davon. In gewissem Sinne die erfolgreichste, wenn man Erfolg mit der Individuenzahl bemisst, die beim Menschen, zumal beim modernen Menschen, permanent steigt, bis auf 7 Milliarden sind wir inzwischen schon angestiegen, während die übrigen, unsere nächsten Verwandten, vier Arten, Schimpanse, Orangutan, Bonobo, Zwergschimpanse und Gorilla, wenn wir da bei einer Art bleiben, es höchstens auf 300.000 bringen in freier Wildbahn. Und sie sind auch teilweise sehr bis extrem gefährdet. Es könnte sein, dass in wenigen Jahrzehnten es diese Tiere, also unsere Brüder und Schwestern im engeren Sinne, in freier Wildbahn nicht mehr gibt. Aber das betrifft auch andere Primaten, Gibbons vor allem, die sogenannten kleineren Menschenaffen, von denen ja auch schon zum letzten Mal kurz die Rede war. Wir rein systematisch unterscheiden oder fassen zusammen unter dem Begriff Hominoidea die kleinen und die großen Menschenaffen, also die Gibbons und die vier erwähnten Arten, Schimpanse, Zwergschimpanse, Gorilla und Orangutan. Am engsten mit uns verwandt sind die beiden Schimpansenarten. Genetisch sind wir mit denen oder sind die mit uns ungefähr 98,5% identisch. Was uns von ihnen trennt, davon wird noch die Rede sein, ist das Gehirn bzw. die spezifische Qualität des Gehirns beim Menschen. Wie gesagt, darauf kommen wir noch zurück. Menschen im engeren Sinne, die sogenannten Hominini, gibt es ja ca. 5,5 Jahrmillionen, wobei man das nie ganz exakt wird festlegen können. Es ist auch die Frage, ab wann man dann von einem Menschen im engeren Sinne spricht. Also da unten sozusagen in der Tiefe der Zeit, da kann man dann nicht mehr exakt definieren, das ist ein Mensch eindeutig und das ist noch ein Menschenaffe. Das sind fließende Übergänge. In den letzten Jahrzehnten hat das Gebiet der Paläoanthropologie, also das Studium des fossilen Menschen, ungeheuer viele Erkenntnisse gebracht, so das verschiedenste, noch bis vor wenigen Jahrzehnten, gültige Thesen, Anschauungen revidiert werden mussten. Also wie gesagt, wir sind gewissermaßen immer älter geworden. In den 60er Jahren etwa hieß es, die Menschheit, Mensch im weitesten Sinne, ist 600.000 Jahre alt, dann später waren es 2,2 Millionen und heute stehen wir, wie gesagt, bei ca. 5,5 Millionen Jahren. Für die Evolution der Menschen, also der Hominini, im engeren und auch im weiteren Sinn, haben wir auch schon vier grundlegende Kriterien oder grundlegende Prozesse festgelegt, auf die heute noch näher zu sprechen kommen sein würden. Erstens aufrechter Gang oder Bipedie, also das Fortbewegen auf den Hinterextremitäten, den zwei Beinen. Der aufrechte Gang wurde einige Male in der Evolution erfunden, also auch die Gibbons sind, wie schon gesagt, sehr gute Aufrechtgeher. Es gibt die Strauße, die gehen auch nur auf den Hinterextremitäten. Es gab Saurier, die nur auf den Hinterextremitäten gingen. Aber doch ist der aufrechte Gang bei Menschen etwas Spezifisches, weil er im Zusammenhang gesehen werden muss mit drei weiteren Prozessen bzw. Kriterien, nämlich die Befreiung der Vorderextremitäten von der Aufgabe der Lokomotion, der Fortbewegung, was unsere Hände zu universellen Präzisionsinstrumenten macht. Ohne unsere Hände wäre Kultur, wie wir sie betreiben, nicht möglich. Materielle Kultur meine ich damit. Denken Sie an Klavierspielen, Schreiben, am Computer und so weiter, und früher auf der Schreibmaschine schreiben, das ist nur möglich, weil unsere Hände eben universell einsetzbare Präzisionsinstrumente sind. Der dritte Punkt war, also die Reihenfolge hier ist gleichgültig, die vier Dinge hängen aufs engste miteinander zusammen, eine Erweiterung des Gesichtssinns. Wir Menschen sind, wie übrigens auch andere Primaten, Augentiere. Hunde etwa ergründen ihre Welt in der Hauptsache durch die Nase. Wir werden später dann noch über kognitive Welten verschiedener Tiere reden. Und der vierte Punkt, das Gehirn, beziehungsweise eine ganz markante Gehirnvergrößerung. Wobei die Gehirnvergrößerung natürlich nicht als ein Prozess der bloßen Massevermehrung zu verstehen ist, sondern als ein Prozess der Differenzierung in unterschiedliche spezialisierte Gehirnzentren. Bleiben wir noch kurz beim aufrechten Gang. Anhand dessen kann man auch veranschaulichen, was für ein Pfuschwerk die gesamte Evolution ist. Ich nehme an, das kann man inzwischen löschen. Thank you. das typische Säugetier, jetzt abgesehen von Spezialentwicklungen wie Delfine als Wasserbewohner oder Fledermäuse als fliegende Geschöpfe, das typische Säugetier ist eine Brücke, eine Brückenkonstruktion. Ganz schematisch. Hunde, Katzen, Antilopen, Rinder, was immer sie wollen, eine Brücke. Der Kopf, damit er nicht permanent nach unten fällt und das Tier nicht mit der Schnauze am Boden schleift, ist da eine relativ kräftige Nackenmuskulatur befestigt. Und was ist da jetzt passiert? Eigentlich was ganz Unglaubliches, was ein intelligenter Ingenieur nie machen würde. Dass nämlich die Brücke sich zu einem Turm aufrichtet. Man stellt sich vor, jemand käme auf die Idee, die Reichsbrücke zu einem Hochhaus zu verwandeln, aufzurichten. Der aufrechte Gang war mit einem hohen Risiko verbunden, ein Wagnis eigentlich. Es ist bemerkenswert, dass es überhaupt gelungen ist. Denn die negativen Konsequenzen des aufrechten Ganges, die liegen anatomisch, physiologisch auf der Hand. Jeder von uns kennt sie mehr oder weniger. Schwindelgefühle, das sehr rasche, plötzlich aufrichten, aufstehen, wenn Sie längere Zeit in der Bibliothek irgendwo auf dem Fußboden gesessen sind und gelesen haben, dann kann es sein, dass natürlich der Turm etwas in Wanken gerät. Dann eine ungeheure Belastung der Wirbelsäule. Das ganze System, der ganze Turm hängt ja gewissermaßen am Faden der Wirbelsäule, damit er nicht nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten fällt. Die Wirbelsäule. Und die Folgen sind vor allem heute in der Zivilisation spürbar. Bandscheibenschäden beispielsweise, ein Wirbel drückt auf den anderen. Also nicht unbedingt eine sehr intelligente Konstruktion. Dann ein dritter Punkt, über den man in feiner Gesellschaft eher nicht sprechen sollte. Hämorrhoiden, nicht krampfaderförmige Knoten im Hinterteil, im Darm. Eine typische Folge des aufrechten Gangs, das kriegen Hunde oder Katzen nicht. Verbunden vor allem heutzutage mit der sitzenden Lebensweise. Eine ganze Reihe von Zivilisationserkrankungen, vor allem Rückenschmerzen, sind heutzutage, da können Sie jeden Mediziner fragen, ein gewaltiges Problem bei sehr vielen Menschen. Also kurz gesagt, es war keineswegs so, dass der aufrechte Gang, die Fortbewegung auf den Hinterextremitäten, die optimale Lösung gewesen wäre. Es war eine Lösung, aber mit vielen Schattenseiten bzw. Schwachpunkten. Vielleicht am deutlichsten zu sehen durch den Umstand, und das kennt wohl jeder von Ihnen aus der einen oder anderen Situation, dass wir fallen können. Eine Brücke kann nicht fallen. Sie kann natürlich einstürzen, wenn da von oben etwas runterfällt. Aber nicht umfallen. Ein Igel kann nicht fallen, wird von höchstens wegrollen. Hunde, Katzen und so weiter sind elegant genug, die können sehr rasch mit ihren vier Pfoten sich irgendwo balancieren. Also wir sind, man könnte auch sagen, die fallende Spezies. Wir kennen niemanden, der noch nicht gefallen ist. Glücklicherweise ist nicht jeder Fall, jeder Sturz gleich tödlich oder irgendwie sonst sehr unangenehm. Zumindest im jüngeren Alter rappelt man sie meistens schnell wieder hoch, aber nicht jedem passiert das. Es gab ja auch schon tödliche Unfälle. Es gab vor einigen Monaten, wurde das nur zur Auflockerung, im Profil einen Artikel über Sicherheit, also den heutigen Sicherheitswahn, der überall bemerkbar ist, alles ist gefährlich, und die Journalistin beginnt folgendermaßen in dem Artikel. Circa 240.000 Österreicher verletzen sich jährlich leicht bis schwer. Ja, bei welcher Sportart? Was ist denn da so gefährlich? Beim Gehen. Viele tragen nicht das passende Schuhwerk, passen nicht auf, stolpern, rutschen aus. Das Gehen ist also eine äußerst gefährliche Angelegenheit. Das hat die Dame richtig erfasst, ohne den evolutionstheoretischen Hintergrund vielleicht zu kennen. Und sie meinten auch ironisch, hier ist eine echte Gesetzeslücke vorhanden. Man müsste Schuhhersteller dazu zwingen, auf die Schuhe, so wie auf Zigarettenpackungen, Warnungen anzubringen. Etwa gehen kann gefährlich sein, fangen Sie damit erst gar nicht an. Und allseits bekannte Tölpel, die dazu neigen, zu fallen, dürften bei Schlechtwetter ihre Wohnungen nicht verlassen, weil die Gefahr besteht, dass sie bei Schnee oder Glatteis ausrutschen, sich schwer verletzen und vielleicht sogar andere mitverletzen, wenn sie sich an denen festhalten wollen. Also das Gehen ist relativ gefährlich. Gut, der Mensch hat dann später was anderes gefunden, wieder gewissermaßen eine Brücke, das Auto. Aber das ist dann schon ein ganz anderes Thema. Soweit zum aufrechten Gang in aller gebotenen Kürze. Kommen wir zum Gehirn. Was ist besonders in unserem Gehirn? Zunächst einmal, wenn Sie Gehirnforscher fragen, wir sagen gar nichts. Auch ein Experte, ein Neurobiologe, wenn Sie dem so Gewebeproben unter Mikroskop von einem Schimpansenhirn, von einem Menschenhirn und einem Schweinehirn vorlegen, wird er kaum Unterschiede erkennen. So eine graue Masse eigentlich, nicht mehr und nicht weniger. Dann, vielleicht vorweg, die Gehirngröße des heutigen Menschen, Homo sapiens, ist etwa 1400 bis 1500 Kubikzentimeter. Beim Schimpansen beträgt das etwa 450 Kubikzentimeter, also ein Drittel ungefähr davon. Auch bei unseren frühesten Vorfahren, wir kommen darauf noch zurück, waren das also etwa 400 bis 500 Kubikzentimeter. Es gibt Tiere, Wale, Elefanten, die haben größere Gehirne. Gut, da werden Sie sagen, kein Wunder, die sind ja auch zehnmal so groß oder noch viel größer. Ein Blauwal, das wäre ja ein Wunder, wenn der nicht ein größeres Gehirn hätte. Aber auch da kann man nicht sagen, das ist ja so ein hundertprozentiges Gesetz in der Evolution. Viele kleine Tiere, Mäuse zum Beispiel, haben proportional zu ihrem Körper ein viel größeres Gehirn. Also scheint es da keine in der Evolution, in der Tierwelt, jetzt zumal bei Säugetieren, keine Faustregel zu geben, dass ein Tier dieser oder jener Größe ganz klar ein so großes oder so kleines Gehirn haben muss. Worauf kommt es dann an? Schauen wir uns das menschliche Gehirn an. Wie gesagt, auffallend ist zunächst einmal weder seine Größe noch seine Struktur, eine mikroskopische Struktur, aber, und das ist der springende Punkt, eine ungeheure Zahl von Nerven bzw. Gehirnzellen. Man dachte früher, es ist vielleicht 1 bis 2 Milliarden, heute weiß man besser, man schätzt die Zahl auf etwa 1 Billion. Das ist ungefähr der Betrag, der den Euro-Rettungsschirm ausmacht, aber dort nicht in Nervenzellen, sondern in Euro. 1 Billion Nerven- oder Gehirnzellen, also gewaltig, bitte. Ungefähr 1 Billion, 1000 Milliarden Gehirnzellen. Oder was war die Frage? Also ich habe die Angaben, nur um das zu zitieren, von Gerhard Roth, nicht den Autor, sondern den Neurobiologen in Bremen, aus einem Aufsatz mit dem Titel Die Selbstorganisation des Gehirns. Der geht also davon aus, es sind ungefähr 1 Billion. Aber so oder so ist eine astronomische Zahl. Und wenn es nur 1 Milliarde wären, ist auch schon ziemlich gewaltig. Aber worauf es noch mehr ankommt, nicht nur die Nervenzellen, die da im Gehirn, die liegen ja nicht einfach nebeneinander herum, sondern die Verbindungen zwischen ihnen, die sogenannten Synapsen. Jede Synapse hat ungefähr 100 Freiheitsgrade, sich mit unterschiedlichen Gehirnzellen zu verbinden. Und wenn man das multipliziert, kommt man zu Zahlen von Billionen, also Billionen Verbindungsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Gehirnzellen. Das ist das, was unser Gehirn eigentlich ausmacht. Eine ungeheure Flexibilität, und das ist deswegen sehr wichtig, weil wir dann ja nur auf dieser Basis auch die spezifisch menschlichen Erkenntnisvorgänge mit artikulierter Lautsprache und so weiter, Symbolbildung etc., wir kommen auf all das zurück, verstehen können. Also, bitte. Ja. Ja, Synapsen, das in Verbindung steht zwischen einzelnen Neuronen oder Gehirnzellen und Möglichkeiten der Verbindung. Jede Synapse ungefähr 100. Und das heißt, ich meine, auf dieser Basis treffen wir dann auch Entscheidungen. Wir entscheiden uns ja täglich, ich weiß nicht wie oft, tausende Male. Und da ist sehr anthropomorph, bildhaft gesprochen, ununterbrochen feuern in unserem Gehirn die Synapsen, von einer zur anderen Gehirnzelle. Und also die Synapsen und die Verbindungsstellen, jetzt zusammengerechnet mit den 100 Möglichkeiten, die sie haben, müssen sie dann 100 Mal eine Billion rechnen. Ja? So viele Möglichkeiten der Verbindungen im Gehirn gibt es. Und das heißt dann auch jetzt, letzten Endes, so viele Gedanken können wir denken. Das ist fast schon nicht mehr auszuhalten. Und das ganze System ist das vielleicht noch nebenbei, aber das betrifft nicht nur unser Gehirn, sondern auch unser Gehirn ganz besonders aufgrund dieser hochgradigen Komplexität. Das ganze System ist nicht deterministisch, sondern chaotisch. Sie können nicht vorausberechnen, vorausbestimmen, was Sie in 3 Minuten denken werden oder schon gar nicht, was Sie morgen denken werden. Allenfalls können Sie sich Notizen machen, damit Sie irgendwas nicht vergessen. Aber was Ihnen für Gedanken kommen werden, demnächst oder morgen, kann kein Mensch voraussagen. Also das ist unberechenbar. Das schafft auf der einen Seite enorme Möglichkeiten, auf der anderen Seite, wie gesagt, wir können die Gedanken nicht kontrollieren. Aber das ist dann schon ein Thema, auf das wir noch später zurückkommen werden, beim Thema jetzt Gehirn und Geist. Soweit also, wie gesagt, zum Gehirn. Unser Gehirn hat sich im Laufe von, eben in der Zeit von 5,5 Jahrmillionen entwickelt, wobei vor allem aber vor etwa 2 Millionen Jahren eine Gehirndifferenzierung bzw. Vergrößerung stattgefunden hat, sodass man hier schon von einer sehr schnellen Evolution sprechen kann. Aber schauen wir uns vielleicht zunächst einmal an, wer waren unsere Vorfahren nun? Menschen, Hominini. Ja, glaube ich, schon darauf hingewiesen, dass je nach Gesichtspunkt zwischen 14 bis 17 verschiedene Arten unterschieden werden, die also vor unserer Zeit gelebt haben, einige von denen wahrscheinlich sogar gleichzeitig. Ich werde hier nur die ganz wesentlichen nennen. Die heute älteste bekannte Art ist der Ardipithecus. Der erst in den 1990er Jahren entdeckt wurde und dem ein Alter von etwa 5 bis 5,5 Jahrmillionen zukommt. Er wird deswegen als Hominin, also als menschenartig, angesehen, weil er ein Zweibeiner war. Viel länger bekannt, entdeckt 1924, ist die Gattung Australopithecus. Die etwas später auftrat, vor etwa 4 Millionen Jahren, und wieder je nach Gesichtspunkt der Paläoanthropologen in 5 bis 8 verschiedenen Arten vorgekommen ist. Die dritte Art, Homo, wo so dran auch wir gehören, tauchte erstmals vor rund 2 Jahrmillionen auf. Da kann man unterscheiden wir 2 Arten. Die eine, der Homo habilis, ist der ältere der beiden, trat vor circa 2 Millionen Jahren auf. Etwas später, vor 1 Million Jahren, der Homo erectus. Bis zum Homo erectus spielte sich die gesamte Evolution der Menschen in Afrika ab. Also das Urheimatproblem, woher kommt der Mensch nun geografisch, das hat schon Darwin richtig vermutet, ist Afrika. Bis zum heutigen Zeitpunkt jedenfalls wurde kein älterer als 5,5 Millionen alter Mensch irgendwo auf einem anderen Kontinent gefunden. Erst auf der Stufe des Homo erectus finden wir Exemplare oder Unterarten in Asien und in Europa. In Asien der mehr oder weniger berühmte Peking-Mensch, Homo erectus pekinensis, der vor ca. 500.000 Jahren, wie dann der Name schon sagt, in der Umgebung vom heutigen Peking gelebt hat und sicher schon den Feuergebrauch beherrschte. Wir kommen auf das Feuer auch noch so zurück. Und in Europa der sogenannte Heidelberg-Mensch. Nun ist eines interessant, dass, wie gesagt, Afrika, dass in Afrika die Wiege der Menschheit stand, dass aber im Laufe dieser etwa 5,5 Millionen es mehrere, 3, 4 oder gar 5 Auswanderungswellen aus Afrika gab. Also zum Beispiel der Heidelberg-Mensch, der nach seinem Fundort in der Nähe von Heidelberg benannt ist, ist, wie man heute ziemlich sicher weiß, auch zuerst in Afrika aufgetreten und von dort dann ausgewandert. Also wie gesagt, es gab mehrere Auswanderungswellen von Afrika in, also nach Asien und Europa. Amerika ist eine andere Geschichte und Australien, die wurden wesentlich später besiedelt. Hier natürlich kann man jetzt viele Fragen sich stellen, warum sind die mehrmals ausgewandert? Das waren ja unterschiedlichste Arten, die da ausgewandert sind. War es Neugier? Wollten die was anderes sehen? Natürlich wussten sie nicht, wohin sie kommen. Die kannten weder, wussten weder was von Europa noch von Asien gewandert. War es Hunger? Waren es sonstige Nöte, die sie vom afrikanischen Kontinent gewissermaßen wegdrifteten? Natürlich waren das Bewegungen, die nicht auf ein paar Tage beschränkt blieben. Die waren wahrscheinlich jahrelang unterwegs. Auf diese Fragen weiß ich keine Antworten. Ich glaube, die Frage ist auch nicht wirklich derzeit noch beantwortbar. Warum sind nicht alle in Afrika geblieben? Warum sind sie ausgewandert? Und sich dann, wie gesagt, zumindest auf den Kontinenten der alten Welt niedergelassen. Die Frage müssen wir also offen lassen. Tatsache ist eines, wie es der deutsche Anthropologe und Primatenforscher Volker Sommer einmal pointiert formuliert hat, wir sind, diese Dinge berücksichtigen, wir sind alle Afrikaner. Wenn man heute also von Menschen mit Migrationshintergrund spricht, politisch korrekt, dann müsste man eigentlich sagen, die gesamte Menschheit hat Migrationshintergrund, also ist dieses, das ist eigentlich ein Pleonasmus, ein überflüssiger Hinweis. Alle sind Migranten letzten Endes, wenn man weit in der Geschichte zurückgeht. Wir alle haben afrikanischen Hintergrund. Eine ganz interessante Angelegenheit. Jetzt also, wie gesagt, Ardipithecus, Australopithecus, dann Homo, Homo habilis, Homo erectus, erst ab hier in Europa und Asien. Um es in Europa zu bleiben, teilweise Asien, müssen wir jetzt den Homo sapiens natürlich erwähnen. Der heutige Mensch, der trat vor etwa 150.000 Jahren auf. Und der von uns nicht mehr unterscheidbare Homo sapiens, der sogenannte Cro-Magnon-Mensch, benannt nach dem französischen Fundort, er trat vor ca. 35.000 bis 40.000 Jahren auf. Würde ein Cro-Magnon-Mensch heute einigermaßen frisiert und mit Sakko oder irgendeinem Leiberl den Hörsaal betreten, würde er uns nicht weiter auffallen. Würde man, natürlich nur hypothetisch, spekulativ, ein Kind des Cro-Magnon-Menschen in der heutigen Zeit, in unserer Zivilisation, befördern können, dann könnte aus diesem Kind alles Mögliche werden, was auch aus uns geworden ist, beziehungsweise wird oder werden kann. Der kleine Cro-Magnon-Mensch könnte Professor für Physik werden, Nobelpreis vielleicht gewinnen. Er könnte auch Zuhälter werden und alles, was dazwischen, daneben, ober und unterhalb dieser zwei Möglichkeiten liegt. Alle Möglichkeiten, die diese Zivilisation ihm bietet, könnte er je nach individueller Veranlagung, je nach Erziehung und so weiter, natürlich je nach Einfluss realisieren bzw. nutzen. Dann gibt es noch einen, der unbedingt erwähnt werden muss, unser Vetter, der Neandertaler, Homo Neandertalensis. Das ist der am besten erforschte Hominine, also Mensch, der wurde bereits 1856 im Neandertal in der Nähe von Düsseldorf ausgegraben. Ich hatte vor ein paar Wochen erst die Ehre und das Vergnügen, im Neandertalmuseum einen Vortrag zu halten, und das ist so in einem Wald. Natürlich ist der Wald heute dort sekundär, es ist nicht mehr der Wald, in dem die Neandertaler herumgeschlichen sind. Aber ein interessantes Gefühl, dort so herumzugehen, wo also bis vor ca. 30.000 Jahren Neandertaler herumgingen und Vorträge gehalten haben, die sicher noch nicht. Was trotz aller gründlichen Untersuchungen und trotz zahlreicher Bücher und so weiter über die Neandertaler bis heute nicht schlüssig und 100% geklärt ist, wo sind die geblieben, warum verschwanden sie vor ca. 30.000 Jahren spurlos? Sind sie spurlos verschwunden? Es gibt einige Anthropologen, die sagen, nein, die haben sich mit dem Homo sapiens vermischt, genetisch vermischt. Demzufolge wären wir alle dann nicht nur Afrikaner, sondern auch noch Neandertaler. Eine andere Theorie besagt, sie wurden vom Homo sapiens zurückgedrängt oder vielleicht sogar ausgerottet. Wenn man die Geschichte des Homo sapiens, die letzten paar Jahrtausende, sich vergegenwärtigt, Völkermorde gab es in der Geschichte relativ viele, wäre es eigentlich auch kein Wunder, wenn nicht schon in grauer Vorzeit unsere Spezies, die zu den aggressivsten gehört, die es überhaupt gibt, die Schwesterspezies sozusagen oder den Cousin, wie sie wollen, ausgerottet hätte. Bitte.
Das
wäre, danke, Sie haben mich jetzt für mich gesprochen, das wäre die dritte mögliche Erklärung, nicht? Also dass er ökologische Gründe hatte, dass Homo sapiens überhaupt nicht wesentlich eingewirkt hat. Aber tatsächlich ist der Neandertaler Homo sapiens über einige Jahrzehntausende gemeinsam gelebt haben, dass sie nicht in derselben Höhle, aber dass sie ihre Lebensräume überschnitten haben. Neandertaler-Funde gibt es heute nicht nur aus dem Neandertal, es gibt sie also etwa aus Spanien, aus Kroatien, aus dem vorderen Orient, also relativ weit verbreitet. Und Homo sapiens auch. Eins muss man natürlich sagen, die Neandertaler waren nicht, wie man längere Zeit dachte, völlig dumpfe Idioten. Da gab es ursprünglich unterschiedlichste, zum Teil skurrile Interpretationen, das waren rachitische Trottel und was weiß ich was alles, können Sie alles nachlesen in alten Werken, sondern hochintelligente Jäger, mit übrigens einem größeren Gehirngewicht, einer größeren Kapazität als Homo sapiens, auch das ist nicht genau, nicht schlüssig erklärbar, wieso das so war. Eindeutig ist eines, und wir werden ja später auch noch über die kognitiven Welten unserer Vorfahren reden, hier vorweg, dass der Neandertaler wohl über eine Symbolsprache verfügt hat, ähnlich wie Homo sapiens, dass er an ein Jenseits glaubte und die Möglichkeit eines Weiterlebens nach dem Tode. Sie werden fragen, woher weiß man das? Weil Neandertaler ihre Toten schon bestattet haben, in Gräbern, an Friedhöfen. Warum wird das ein Lebewesen machen, wenn es nicht glaubt, dass da irgendwas noch dahinter stecken sollte? Und es wurden die Gräber auch noch mit Blumen geschmückt. Das haben schon vor Jahrzehnten Botaniker, Paläobotaniker herausgefunden, aufgrund komplizierter Pollenanalysen und so weiter. Und dann fand man relativ viele Neandertaler Skelette so deponiert, so platziert, dass sie nicht zufällig so in den Graben hineingefallen sein können, sondern offensichtlich systematisch angeordnet wurden. Also daraus lässt sich erkennen, dass Neandertaler schon so etwas wie eine Art Metaphysik betrieben haben, nicht im Sinne des Aristoteles oder Platon, aber dass sie metaphysische Gedanken hatten über das eigene Leben, den Tod, die Möglichkeit eines Weiterlebens nach dem Tode nachzudenken, imstande waren. Wie gesagt, die Frage, wie sie definitiv, warum sie definitiv, und zwar ziemlich abrupt, so vor circa 28, 30.000 Jahren, das in der Evolution sehr, sehr abrupt, sind sie ausgestorben. Wie gesagt, entweder wirklich für immer verschont oder vielleicht tatsächlich vermischt mit dem heutigen Menschen, oder zumindest einige Populationen mögen sich mit dem heutigen Menschen, also mit Homo sapiens, vermischt haben. Für den Homo sapiens und auch den Cro-Magnon-Menschen wiederum charakteristisch war natürlich eines, dass er offensichtlich und anscheinend etwas geschickter war als die Neandertaler, über mehr Flexibilität verfügt hat und wohl auch aggressiver war, eine kompliziertere Waffentechnik herzustellen imstande war und vieles andere mehr. Und vor kurzem erst wurde jetzt aus der Zeit der letzten 150.000 Jahren, also Homo sapiens und Neandertaler, noch eine dritte Spezies Mensch gefunden, nämlich in Sibirien. Das ist der sogenannte Denisava-Mensch, benannt nach einer so bezeichneten Höhle in Sibirien, Denisava. Wer das war genau, das ist noch ein Rätsel. Man hat nur ganz winzig, nur Bruchstücke von ihm gefunden, aber Paläoanthropologen können heute auch anhand von kleinen Knochenstücken und so weiter ziemlich eindeutig nicht nur das Alter bestimmen, das sowieso, sondern auch aufgrund molekularbiologischer Analysen etc. einen Fund relativ gut zuordnen. Also das war der dritte im Bunde gewissermaßen dann in den letzten Etappen der, bisher letzten Etappen der Evolution der Menschen. Wie mögen die einander begegnet sein, wenn sie ihre Lebensräume überschnitten haben? Das wissen wir nicht, vielleicht werden wir das überhaupt nicht wissen, vielleicht haben die das alles ins Grab mitgenommen. Aber wie schon gesagt, die gesamte, bitte. Bitte? Nein, der war, warten Sie, wenn ich mich recht erinnere, also der Fund, den man gemacht hat, der stammt von einer Zeit von ungefähr 75.000 Jahren. Ob es ihn vorher, wesentlich früher schon gab und auch wesentlich später, das ist eine andere Frage. Aber jedenfalls zu einer Zeit, zu der es schon Neandertaler und Homo sapiens gegeben hat. Wie schon betont, in der gesamten Evolutionsgeschichte des Menschen, das ist interessant, sind zeitweise zumindest, oder immer wieder, haben immer wieder verschiedene Arten gleichzeitig gelebt und wahrscheinlich auch in denselben Lebensräumen. Und das ist halt eben eine der spannenden, wenn auch sehr schwer, wenn überhaupt zu beantwortbaren Fragen, wie sind die einander begegnet? Ich habe einen Primatenforscher mal gefragt, wie begegnen Schimpansen und Gorillas? Die leben ja, das sind zwei Arten, aber eng verwandte Arten, die leben ja in Afrika zum Teil in denselben Lebensräumen. Und der Orang-Utan ist weit weg in Indonesien, dort, der trifft Schimpansen und Gorillas in freier Wildbahn nicht. Ja, der Primatenforscher meinte, also wurde beobachtet in manchen Regionen Afrikas, wenn Schimpansen auf eine Gorilla-Gruppe treffen, das sind ja gruppenlebende Arten, so wie wir Menschen, sozial, und dann gehen sie einfach weg, also sie ignorieren einander. Es ist kein Fall bekannt, wir haben nichts davon gehört, dass die einander bekämpfen, obwohl Schimpansen auch schon äußerst gefährliche Tiere sind. Das sind Gorillas sind ziemlich friedlich, das sind friedfertige Riesen, Früchtefresser. Schimpansen hingegen vergreifen sich auch an jungen Schimpansen. Sie jagen andere Primaten und es gibt auch bei ihnen sogar schon so etwas wie Kriege im weitesten Sinne, dass der eine Gruppe eine andere so lang systematisch bekämpft, bis von der anderen nichts übrig geblieben ist. Also das sind schon welche von uns. Aber wie gesagt, nach dem, was man beobachtet hat, man kann mehr nicht sagen als das, was man eben weiß, scheinen die in freier Wildbahn kein großes Interesse aneinander zu haben. Gorillas und Schimpansen, gehen sie aus dem Weg. Ob das jetzt auch für verschiedene unserer Vorfahren zugetroffen hat oder für verschiedene Seitenzweige. Nicht alle waren ja unsere Vorfahren, die aus, nur aus einer der fünf oder sieben Arten des Australopithecus ist ja der Homo entstanden, wo die übrigen geblieben sind. Eine weitere Frage, ein weiteres großes Rätsel. Wo sind sie überhaupt alle geblieben? Und der letzte Endes blieb nur diese eine Art, Homo sapiens. Alles übrige ist weg. Und wie gesagt, nur von jeweils einer Art, also von Ardipithecus kannten, ein Australopithecus, der hat sich aufgespalten in verschiedene Arten, von einer davon kam dann Homo. Auch da gab es ja verschiedene Seitenzweige, Heidelberg-Mensch, Peking-Mensch, wo sind die alle? Alles weg. Und Neandertaler sowieso. Und, bitte. Naja, so weit unterschieden, wie sagen wir Schimpanse und Zwergschimpanse oder Schimpanse und Gorilla. Das ist schon ein ziemlich eindeutig unterscheidbare Arten. Nicht immer eindeutig, aber in vielen Fällen. Nicht also, oder wie man unterscheidet zwischen Feldhase und Haushase oder zwischen Feldhamster und Goldhamster. Also sehr eng verwandte Arten natürlich, aber doch aufgrund unterschiedlicher Merkmale, sofern man sie rekonstruieren kann, auch verschieden. Und das ist natürlich schon da müsste eigentlich jeden Philosophen auf die Palme bringen geradezu, nicht für die Frage, was ist der Mensch, woher kommen wir, wer sind wir? Ja, wir waren ja insgesamt circa 17. Wo waren die und wo sind sie geblieben und so weiter und so weiter. Also das ist natürlich schon eine faszinierende Geschichte. Ich kann mir schwer denken, dass es jemanden gibt, den das nicht fasziniert und interessiert. Unser ganzer Werdegang, das muss man aber auch natürlich gleich betonen, es war kein linearer Prozess, sondern ästeförmig verzweigt. War also nicht so kein schrittweiser Prozess, sondern da gab es eben die verschiedenen Seitenzweige, verschiedene Arten oder Unterarten, Rassen, könnte man vielleicht sagen, obwohl der Begriff heute in der Anthropologie nicht mehr verwendet wird. Also kein geradliniger Vorgang, kein Pfeil, der eine bestimmte Richtung weist, sondern ein ziemlich wirrer Busch, wenn man das so ausdrücken kann. Und auch hier zeigt sich, dass die Evolution eben keine bestimmte Richtung von vornherein einschlägt und keinem Plan und keiner Absicht folgt. Wenn einer, das habe ich schon, glaube ich, zum letzten Mal erwähnt, wenn auch nur ein Glied der Kette, die dann letzten Endes zu uns geführt hat, im Nachhinein besehen, irgendwann gerissen wäre, dann wären wir heute nicht da. Soweit also ganz, ganz grob, in ganz groben Zügen, die wichtigsten Vertreter der Menschen der Vorzeit. Also Vorzeit ist eigentlich ein komischer Begriff, das war ja nicht vor der Zeit, aber man versteht unter Vorzeit meistens eben die Zeit vor der historischen Zeitrechnung, die Zeit vor der Kulturgeschichte letzten Endes. Bitte.
Warum man das nicht mehr sagen darf. Es gibt ja auch eine UNO-Bestimmung, die das verbietet. Aber durch was wurde das Wort ersetzt?
Phänotypische Variation. Phänotypische Variation. Aber es ist so, zum einen hat das natürlich im deutschen Sprachraum, denn im Englischen haben sie immer noch den Ausdruck Race. The human race, kann man ja sagen. Im deutschen Sprachraum ist der Begriff natürlich sehr belastet gewesen durch das Dritte Reich, das muss ich hier nicht näher anführen. Rassenhygiene und so weiter, nicht? Also Reinrassigkeit und viele andere Dinge mehr. Also hat man sich entschieden, das sollte man lieber nicht mehr sagen. Aber der eigentliche, sachliche Hintergrund, also nicht politisch, ideologisch, dass man vom Begriff der Rasse abgekommen ist, ist der. In den früheren Zeiten, wenn Sie ältere anthropologische Werke bis hinein in die 1970er Jahre zur Hand nehmen, gibt es eine ziemlich rigorose Rassentypologie. Vier Rassen, Europide, Negride, Indianide, Mongolide. Die weiße Rasse, die schwarze, die gelbe und die Indianer ist eigene Rasse. Und da kam man natürlich drauf, dass das erstens keine starren Typen gewesen sein können, weil, und das zeigt ja die Gegenwart ganz klar, jeder Mensch ist potenziell mit jedem anderen Menschen kreuzbar. Egal, wo er herkommt. Alles sind Angehörige einer und derselben Spezies. Und die Unterschiede, die man früher zwischen den sogenannten Rassen angenommen hat, sind bei weitem, nach neuer Erkenntnis, bei weitem nicht so groß, wie man dachte. Es sind primär phänotypische, also äußere Unterschiede, nicht so sehr genetische. Und diese äußeren Unterschiede, etwa Hautfarbe, Haarfarbe und so weiter, die kann man wohl in der Hauptsache ökologischen Umständen beimessen. Das heißt, dass also in bestimmten heißen Regionen Menschen eine dunkle Hautfarbe haben, ist nicht irgendein Merkmal für Intelligenz natürlich, sondern das ist eine Reaktion auf ganz spezifische äußere Umweltumstände. Und dass im Norden die Leute hell blond sind und so weiter, genauso. Also, wie gesagt, vor allem deswegen wird der Begriff Rasse heute kaum noch verwendet. Also nicht nur aus ideologischen und politischen Gründen, sondern weil die Unterschiede sehr gering sind und weil es diese Typen, wie man früher in der Rassentypologie das gemeint hat, in dieser starren Form nicht gibt und auch nie gegeben hat.
Das heißt, bei Hunden ist das Wort Rasse
falsch. Hunden, bei Hunden dürfen sie von Rasse reden, sie dürfen von Rassen reden. Bei Katzen, bei Schweinen, da will keiner irgendwas dagegen haben. Ja, also wenn Sie Hunde nehmen, die sind schon vielfältiger als Menschenrassen, wie man früher sagte. Es gibt ca. 400 davon, 400 Hunderassen. Und da bitte sind die Unterschiede zwischen keinem Menschen, sind die Unterschiede so, zwischen keinen zwei Menschen sind die Unterschiede so groß, wie etwa zwischen einem Pekinesen und einem Bernhardiner oder einem Rottweiler. Die sind schon so weit, die können es miteinander auch kaum noch fortpflanzen, das geht schon technisch nicht. Wie soll dann Bernhardiner einen Schoßhündchen besteigen? Das ist ein Risiko für den Zweitgenannten. Nicht? Die sind schon ziemlich weit auseinander. Schweinerassen dürfte es 60, 70 geben ungefähr, je nach Gesichtspunkt. Aber die sind, also da darf man politisch sowieso bei Tieren und auch bei Pflanzen, aber da spricht man lieber von Sorten, Weizensorte und Gerstesorte und Hopfensorte und so weiter. Aber da dürfen Sie auch ruhig Rassen sagen, das ist ja auch politisch unverdächtig, weil Hunde, Katzen, Schweine ja keine Kriege verursacht haben und niemanden diskriminiert haben und es ihnen vollkommen gleichgültig ist, wie der andere auch schaut, ob der reinrassig ist oder nicht. Und dann gibt es auch bitte auch bei Hunden so viele Mischlinge, diese mehr als es Rassen gibt. Also das nur nebenbei auf Ihre Frage. So, soweit also, wie gesagt, ein ganz grober Überblick über unsere Vorfahren mit allen offenen Fragen, die wir hier in Betracht ziehen müssen. Nochmals zum Gehirn. Ursprünglich also auf dem Niveau des Ardipithecus und dann auch auf der ersten Australopithecinen, übrigens heißt das, also Australopithecus bedeutet Südaffe, wenn man ursprünglich dachte, das ist ein Affen, das sind Überreste von Affen. Und in der zoologischen Nomenklatur und Terminologie herrscht das Prioritätsprinzip, ein einmal gegebener Name wird in der Regel nicht mehr verändert. Also blieben die armen Australopithecinen, wenn auch ziemlich eindeutig Menschen, letzten Endes Affen, also Südaffen, zumindest was die Nomenklatur betrifft. Also ursprünglich eine Gehirngröße von ungefähr 450 bis 500 Kubikzentimetern, was, wie schon gesagt, etwa der Gehirngröße des heutigen Schimpansen und Bonobo entspricht. Ab dem Niveau des Homo habilis, vor allem Homo erectus, dann vor 1 Million oder vor 2 Millionen Jahren, muss man davon ausgehen, dass das Gehirn relativ massiv und relativ schnell entwickelt und vergrößert hat. Es hat jetzt zum letzten Mal schon jemand, ich glaube, der Kollege ist heute nicht da, auf die Ernährung auch hingewiesen und da ist in der Tat eine interessante, komplexe Wechselwirkung anzunehmen. Unser Gehirn verbraucht ungemein viel Energie. Und mit größer werdendem Gehirn, da in dem Bereich zwischen Homo habilis, Homo erectus und nachher, braucht der Mensch immer mehr Nahrung. Während ihm das größer werdende, um das Gehirn zu erhalten, während ihm dieses, je größer es wurde, je differenzierter es wurde, auch immer mehr differenzierte und komplexe Techniken der Nahrungsbeschaffung und Nahrungsherstellung erlaubte. So dass also der Zusammenhang zwischen Gehirn und Ernährung ein ganz, ganz entscheidender in der Evolution des Menschen gewesen sein muss. Vor allem eben ab dieser Stufe. Eine massive, aus Erdgeschichte, Evolutionsgeschichte, aus Sicht, also eine massive Vergrößerung und Differenzierung des Gehirns in relativ kurzer Zeit, im Zusammenhang eben auch mit immer besseren Techniken des Nahrungserwerbs, der Nahrungsverarbeitung und so weiter, kommen drauf noch zurück. Gehen wir nochmal doch zurück auf die ersten unserer Vorfahren, beziehungsweise wie kam es zum aufrechten Gang? So eine beliebte, gängige Vorstellung, etwas romantisch angehaucht, war lange Zeit die, ja, da ist ein Primate vom Wald herausgekommen, von den Bäumen herabgestiegen, denn tatsächlich unsere nächsten Verwandten und auch sonstige Primaten sind typische Waldtiere. Auch unsere frühesten Vorfahren, noch weiter zurückgehend, also Hinterartepithecus, wer immer das auch gewesen sein mag, das sind drei große Fragezeichen, waren wohl Waldbewohner. Also die beliebte Vorstellung, da ist ein Affe von den Bäumen herabgestiegen, trat aus dem Wald in die Savanne, richtete sich auf, damit er besser sieht und ist dann fortwährend, also als Aufrechtgeher herumspaziert. So einfach war die Sache ganz bestimmt nicht. Man nimmt heute an, dass die ersten Hominini, die ersten Menschen, den Wald nicht zur Gänze verlassen haben, sondern sich nur zaghaft, gewissermaßen buchstäblich, schrittweise aus dem Wald hinaus trauten, aber im Wesentlichen in der Nähe von Wäldern geblieben sind. Das ist eigentlich logisch, denn in der offenen Savanne oder Steppe lauern ja überall Gefahren. Gut, im Wald natürlich auch, aber im Wald kann man sich besser verstecken. Dann kann man im Wald, und die ersten Homininen waren sicher noch sehr gute Kletterer, dann hatte auch der Wald den Vorteil, dass man irgendeine Beute von dem Baum hinauf getragen hat, um sie von dem Zugriff von Raubtieren zu schützen. Der Löwe hat es etwas schwer, aber den Baum hinauf zu klettern und eine Beute wegzunehmen. Also war der Wald schon gewissermaßen ein sehr wichtiger Hintergrund im Interesse der Sicherheit, im Interesse des Überlebens. Und was wären das für Wälder gewesen sein? Uferwälder wahrscheinlich vorwiegend. Warum Uferwälder? Es war ja keiner dabei, der hat das gesehen. Denken Sie, logisch. Es ist sicher kein Zufall, dass viele unserer Städte, also mir fällt in Deutschland zum Beispiel, also ich täte mich leichter, Städte zu nennen, die nicht an einem Fluss liegen, als alle aufzuzählen, die in der Nähe oder an einem Fluss liegen, von München an der Isar bis Hamburg an der Alster und so weiter. Es ist kein Zufall, weil Flüsse oder auch sonstige Süßgewässer für menschliche Siedlungen von großer Bedeutung sind. Flüsse natürlich für den Transport von Waren von späteren Zeiten, aber auch wieder im Sinne der Ernährung. Der Mensch war ja nicht der geborene Jäger, der erst da aufgerichtet hat und gleich einen Speer konstruiert und geworfen hat, sondern er ernährte sich zunächst wahrscheinlich von Kleintieren, die er leicht fangen konnte, von Wassertieren, Krebsen, Muscheln und so weiter, die nicht schnell davonlaufen können. Das waren sehr wertvolle Nahrungsquellen und da sind natürlich Gewässer, also Süßwasser in den Flüssen, Seen, sehr, sehr günstig. Und daher muss man annehmen, wie gesagt, das entspricht einer gewissen Logik, dass die Uferwälder bevorzugt von unseren frühesten Vorfahren besiedelt wurden. Und dass erst nach und nach dann sich der Mensch zum Jäger und Sammler entwickelt hat. Allerdings nimmt diese Epoche der Jäger und Sammler, der Nomaden und Halbnomaden, würde ich mal über den Daumen sagen, ungefähr 75-80% unserer Evolutionsgeschichte ein. Also die längste Zeit waren wir, oder waren unsere Vorfahren, Jäger und Sammler. Wir sind also herumgestrichen in kleinen Gruppen von 20, 30, 40, vielleicht 50, aber kaum mehr Individuen, vergleichbar den Gruppen heutiger Primaten, vor allem der Menschenaffen, Schimpansen, Gorillas, die leben auch in individualisierten Verbänden, das heißt Gruppen, wo jeder jeden persönlich kennt. Also das war sicherlich auch, und auch die Ausgangssituation unserer sozialen Evolution. Eine der gewaltigsten Entdeckungen, die der Mensch gemacht hat, die wir heute nicht mehr so zu schätzen wissen, war das Feuer. Gut, das Feuer musste er nicht entdecken, das war ja immer wieder präsent. Waldbrände und so weiter gab es in früheren Zeiten genauso aufgrund natürlicher Umstände, extreme Sonnenstrahlung und so weiter. Und Waldbrände können sich auch von allein entzünden, da muss niemand eine Zigarette wegwerfen. Das gab es in früheren Zeiten also auch. Das Entscheidende aber war, dass der Mensch gelernt hat, das Feuer zu nutzen, dass das eine dermaßen gewaltige Errungenschaft war, wie gesagt, können wir heute kaum noch erkennen, weil wir ja mit dem Feuer machen kein Problem haben, weil es solche Dinge etwa gibt. Und ist für uns ist Feuer keine eine Selbstverständlichkeit. Nicht? Man kann Feuer machen, Streichhölzer, überhaupt kein Problem. Nur für die Menschen damals war das gewaltig. Was heißt damals? Wann hat der Mensch das Feuer entdeckt, beziehungsweise entdeckt, dass er es gebrauchen darf? Also nach neuester Kenntnis vor etwa 1 Million Jahren. Also irgendein Homo erectus hat das Feuer zu gebrauchen begonnen. Jetzt kann man wieder natürlich herrlich spekulieren, wie hat das eigentlich begonnen? Wie kam der drauf? Naja, man könnte sicherlich gezielt, es war nicht so, dass er geträumt hat vom Feuer und sagt, jetzt bin ich wach, jetzt mache ich Feuer. Sicher auch kam man nicht auf die Idee, systematisch geplant Feuer herzustellen, wie denn auch. Es kann so gewesen sein, zum Beispiel, dass er spielerisch durch Zufall irgendeinen Ast, einen dürren Ast, in ein natürliches Feuer hineingehalten hat, den Ast weggezogen. Das Feuer kommt ja mit. Weitertragen, und kann da was anzünden, das war dann schon ein enormes Erlebnis. Es kann natürlich auch sein, dass ein Homo erectus, wenn er gerade Zeit hatte und satt war und keine Gefahr gewitterte, halt spielerisch irgendwo gesessen hat in seiner Höhle und Steine gerieben hat, nicht? Und plötzlich sah er, da spüren Funken und da beginnt das Gras zu brennen. Ja, so ungefähr kann das, wird das gewesen sein. Nur, wenn es bei diesem einmaligen, zufälligen Erfolg geblieben wäre, dann kann man das Ganze vergessen, dann hätten wir heute noch nicht Techniken des Feuergebrauchs entwickelt. Es muss ja mehrmals in der Evolution der Menschen, an mehreren Stellen in der Welt, muss also irgendein Homo erectus oder müssen verschiedene Homi erecti diesen Versuch, durch Versuch und Irrtum oder Zufall draufgekommen sein, dass Feuer genutzt werden kann. Und vor allem muss es dann, aber wie gesagt, wir sind ja soziale Lebewesen, leben in kleinen Gruppen, es müssen andere gesehen haben, um das zu imitieren. Die Imitation ist auch schon bei anderen Primaten eine der Grundlagen unserer gesamten kulturellen Evolution. Und unter allen kognitiven Phänomenen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, ein besonders wichtiges. Die Fähigkeit, durch bloßes Zuschauen, durch Abschauen, etwas zu machen, was der andere gemacht hat, um das jetzt gewissermaßen zu verdoppeln. Dann schaut noch ein Dritter zu, der macht das auch. Und schon haben wir dann kollektives Bewusstsein bzw. kollektives Wissen. Das ich, wie ich vielleicht an der Stelle ganz am Rande schon vorwegnehmen darf oder betonen darf, das ist natürlich ziemlich spezifisch menschlich, ich sage ziemlich spezifisch. Es gibt in Südasien, Japan, die sogenannten Japan-Makaken. Da hat irgendwann in den 50er Jahren eine alte Makakin begonnen, Schnee zu rollen. Da haben wir einen Ball heraus. Nicht? Und die machen das heute noch, obwohl also die das zuerst gemacht hat, längst tot ist. Das wurde tradiert. Nicht? Das ist eine Tradition schon. Abgesehen von solchen Beispielen ist der Mensch dann doch ganz spezifisch in dem Sinne, dass er sein Wissen nicht ins Grab mitnimmt, sondern weitergibt, sodass es bleibt. Ein Dackel, der ganz bestimmte Fertigkeiten, Fähigkeiten entwickelt hat und das niemandem gezeigt hat, niemand da war, der das nachimitiert hat, der nimmt sein Wissen ins Grab mit, das ist nicht mehr eruierbar, das ist nicht mehr rekonstruierbar. Meine Eltern hatten einen Dackel im Burgenland, der ist leider relativ früh verstorben an einem Leberleiden, was im Burgenland ja häufig eine Todesursache ist. Der Dackel hat eines Tages, ich habe in früheren Vorlesungen, sofern einige von Ihnen dabei waren, werden Sie die Geschichte schon kennen, darüber erzählt. Der Dackel kam eines Tages auf die Idee, und so eine Sorge, nehmen Sie das nicht weg, aber eine größere 1,5 Liter Plastikflasche, da fehlte der Flaschenboden. Die Flasche lag so, und der Dackel steckte seine Schnauze in den Flaschenboden und warf die Flasche hoch. Fortan hat ihn das so begeistert, dass er eigentlich 2/3 seiner Zeit damit verbrachte, Plastikflasche hinaufzuwerfen. Und mein Vater hat dann immer, wenn eine Flasche leer war, ihm dann auch schon den Boden abgesägt, damit er nicht warten muss, ist er vielleicht nervös, wenn ein Herzinfarkt stirbt, und da ist kein Boden, wir können die Flasche werfen. Wenn der auch nur die Sägetöne gehört hat, dann wird er eine Flasche hingelaufen, einfach zack, sofort. Und so ging noch weiter. Wenn Besuch kam, und der hat das aus der Ferne schon gerochen, da kommt wer, sofort lief er in den hintersten Winkel des Hofes, um eine Flasche zu holen und dem Besucher das zu demonstrieren. Er verabsäumt damals, da eine Art Zirkus einzurichten und für jeden, der gekommen ist und das Kunststück gesehen hat, 20 Euro abzuknöpfen. Das wäre ein lukratives Geschäft gewesen. Nur ist der Dackel, wie gesagt, gestorben, er hat sich auch nicht fortgepflanzt, er hatte keine eigene Nachkommen. Es gab im Haus 2, 3 andere Hunde noch, anderer Rassen. Die hat das überhaupt nicht interessiert, was der da macht. Das hat keiner imitiert. Denen war das völlig egal. Jetzt ist dieser eine Dackel vielleicht der einzige, der erste und der letzte weltweit, der es zur, wie soll man das nennen, zum Plastikflaschenwurf durch Einstecken der Schnauze in die Flasche, durch den abgesägten Flaschenboden gebracht hat. Der hat sein Wissen ins Grab mitgenommen. Er hat auch nicht sagen können, warum er das macht und was da so bedeutend sein sollte, das ist ein für alle Mal weg. Hätte Platon sein Wissen ins Grab mitgenommen, hätte er nicht rechtzeitig seine Werke geschrieben, dann wüssten wir heute davon natürlich nichts mehr. Das ist, wie gesagt, schon ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, ein ganz wichtiges Element der kognitiven Evolution bei Menschen in den späten Phasen der Evolution, nämlich das eigene Wissen nicht für sich zu behalten, sondern im Kollektiv weiterzugeben, nicht nur im Kollektiv an die jeweiligen Mitbewohner gewissermaßen, sondern auch über die Generationen hinweg. Nur so ist dann eben, wie gesagt, auch Tradition möglich, nur so kann es Wissenschaft geben, wissenschaftliche Erkenntnis, denn eine Erkenntnis, die einer irgendwann irgendwo gewonnen hat, von der aber niemand weiß, ist eigentlich keine wissenschaftliche Erkenntnis. Das kann auch niemand nachprüfen, man weiß ja nicht, dass der das gefunden hat, der hat ja nichts gesagt. Und auch das nicht aufgeschrieben. Also das ist gewissermaßen schon vorweg, aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, mit dem wir uns dann später noch mehrmals beschäftigen werden. Ich kam also hier jetzt über das Feuer drauf zu sprechen. Das Feuer war also noch einmal eine der wichtigsten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte. Wir können sie heute eben gar nicht mehr hoch genug einschätzen. Denn die Vorteile des Feuers sind ja evident. Sobald mehrere Menschen oder Menschengruppen gelernt hatten, Feuer zu machen, zu bewahren, war das erstens eine Möglichkeit, sich vor Feinden zu schützen. Eine brennende Fackel, damit können sie manches Raubtier vertreiben. Tiere haben nicht von ungefähr eine gewisse Angst vor Feuer. Aber gute Gründe, Feuer kann man verbrennen. Wo sie Löwen stellen, kann Feuer her, also kann es nur davonlaufen und Zebras und so weiter. Also Schutz vor Feinden ist ein eindeutiger Vorteil des Feuergebrauchs. Zweiter Vorteil, zumal dann für diejenigen, die in kälteren Regionen gelebt haben, das waren dann in späteren Phasen der Evolution, vor allem Neandertaler, frühe Homo sapiens, manche des Homo erectus, ja, sich wärmen. Das ist auch nicht uninteressant, wenn es minus 10 Grad hat und man Feuer hat, also schon Vorteile. Und wahrscheinlich waren dann diejenigen, die Feuer gebrauchen und bewahren konnten, gegenüber jenen Populationen, die das nicht konnten, auch eindeutig im Vorteil. Und das Dritte, das sind wir wieder beim Essen, beziehungsweise bei der Evolution der Ernährung. Durch Feuer kann man Essen kochen und garen. und damit auch länger konservierfähig machen. Die längste Zeit, also bis vor 1 Million Jahren, bis eben das Feuer entdeckt war, mussten Menschen, unsere Vorfahren, alle die da vom Ardipithecus bis zum Homo erectus, rohe Früchte und rohes Fleisch essen. Gut, was Bananen betrifft etwa, das ist kein Problem. Das ist kein Zufall, dass Schimpansen Bananen sehr gern essen, weil Bananen, wie wir alle wissen, sehr leicht zu essen sind. Da braucht man keine Hauer wie Wildschweine oder Reißzähne wie Löwen. Bananen oder auch sonstige Feigenfrüchte, Orangen und so weiter, und Kiwis etc., die ist relativ leicht zu kauen. Bei Walnüssen wird das schon schwieriger, sie mit bloßen Zähnen aufzubrechen. Deswegen haben auch Schimpansen Techniken entwickelt, mit Steinen die Nussschale zu zerbrechen. Aber probieren Sie mal, das meine ich jetzt nicht ernst als Aufforderung, fangen Sie mal draußen im Wienerwald einen Feldhasen mit bloßen Händen oder auch mit einem Steinschleuder, das ist schon kompliziert, dann bitte enthäuten Sie den an Ort und Stelle mit spitzen Steinen und dann machen Sie sie über das Innere mit bloßen Zähnen heran. Etwas kompliziert, unappetitlich, Sie schauen schon, Angelegenheit aus unserer Sicht. Das mag aber ein Australopithecus natürlich anders gesehen haben, der muss sich ja irgendwie ernährt haben. Na, welcher Vorteil? Und bitte, es ist ja auch in der Evolution des Menschen eine gewisse Reduktion letzten Endes bemerkbar. Welcher Vorteil? Man konnte essen, kochen, garen, es also kauffertig zubereiten, erweichen. Es betrifft nicht nur Fleisch, es betrifft auch durchaus verschiedene Pflanzennahrung, Körner und so weiter, die sehr schwer zu beißen sind. Es ist kein Zufall, dass viele Primaten Stunden des Tages damit verbringen, nur zu kauen. Nicht, weil sie nur rohes Fleisch und nur rohe Pflanzenkost zu sich nehmen können, die sie nicht zubereiten können. Das ist ein gewaltiger Vorteil, ich glaube, ich brauche das nicht näher noch zu begründen. Wenn man es, als man Essen zubereiten konnte, wie gesagt, auch noch länger halten konnte. So, lass mal was, bitte. Bitte? Ja. Es gibt auch übrigens Versuche mit Schimpansen, das nebenbei noch gesagt, man setzt ihnen auf der einen Seite rohe Kost vor, auf der anderen Seite vorgekochte. Und sie werden erraten, was die, wenn sie die Wahl haben, bevorzugen. Die gekochte. Bitte.
Gibt es ja auch noch Versuche mit Reisen, wo man eine Süßkartoffel, gekochte Süßkartoffel gegeben hat, und hat man mit einem Laufrad gemessen, wie weit sie laufen. Bei der Versuchsgruppe, die gekochte Nahrung bekommen hat, die sind um die Hälfte weiter gelaufen, haben aber im Vergleich sogar noch zugenommen.
Ja, also die Experimente sind mir nicht bekannt, aber das entspricht durchaus der Erwartung gewissermaßen, weil ja durch das gekochte Fleisch oder auch gekochte Pflanzen, Früchte oder junge Steinkel, was immer sie wollen, da spart ja auch Energie. Natürlich kostet das Kochen Zeit, wie jeder Koch weiß, jeder, der irgendwas kocht, nicht einfach vom Supermarkt eine Dose kauft und die dann aufwärmt. Nur, der Zeitaufwand zahlt sich aus. Und ist immer noch geringer, als wenn man ein Drittel des Tages mit Kauen verbringen muss. Das ist auch irgendwie blöd, nicht? Die ganze Zeit, anstatt was Besseres zu tun, nur Nahrung kauen, damit man endlich den Magen vollkriegt. Also in der Evolution ist es ja grundsätzlich so, es herrscht eine Art Prinzip der Sparsamkeit, wieder sehr anthropomorph ausgedrückt. Wenn einmal eine Erfindung, unter Anführungszeichen, gemacht ist, die Zeit und oder Energieaufwand spart, dann wird man sich natürlich darauf konzentrieren. Wozu sie anstrengen, wenn es einfacher auch geht.
Das heißt, das müssen wir heute
die müssen halt auf die Jagd gehen, aber nicht mit einem Gewehr, sondern mit einer Steinschleuder, mit Speeren, Spießen, Naja, dann würden Sie vermutlich sehr schnell an Gewicht verlieren. Es sei denn, man kann auch darüber diskutieren, aber das ist nicht unser Thema. Manche Leute können schwer abnehmen, weil sie aus genetischen Gründen halt zur Fettleibigkeit neigen und so weiter. Natürlich ist eines klar, das ist auch trivial, dass die steinzeitlichen Jäger, also wir reden ja hier die ganze Zeit über die Altsteinzeit, das Paläolithikum, dass die paläolithischen Jäger und Sammler, auch als sie Feuer schon gebrauchen konnten, viel Energie brauchten, um sich Nahrung zu beschaffen. Das ist auch logisch und einsichtig. Stellen Sie sich vor, also Wildschweine wären sicherlich in bestimmten Regionen der Erde zumindest für manche der frühen Menschen eine willkommene Beute gewesen sein. Sehr große Tiere, da kann man gleich über den ganzen Winter damit auskommen, wie früher in unseren Breiten auch der Sautanz, wo dann eine ganze Familie den ganzen Winter mit einem Schwein gelebt hat, einer fetten Sau. Naja, der Keiler aber ließ sich ja nicht sehr gern fangen, klarerweise. Der wollte ja nicht getötet und gefressen werden. Das können Sie sich vorstellen, eine Horde von Neandertalern zum Beispiel, also die haben ja in diesen Breitengraden gelebt und da in den Wäldern im Neandertal gab es sicher Wildschweine. Hier sind ein Wildschwein losgegangen, ne? Und da wird ja, bevor das Wildschwein tot war, der eine oder andere Neandertaler zunächst einmal hinausgewiesen worden sein. Na gut, da war das Tier endlich erlegt. Das muss ja also erst ein äußerst riskantes Unternehmen und zweitens natürlich sehr energieaufreibend. So, jetzt war der getötet. Na gut, das war ja noch nicht alles. Jetzt musste der ja auch noch, mit so einem Keiler ja bis zu 200 Kilogramm oder 150. Der musste auch noch in eine Höhle geschleppt werden. Und das wird vielleicht nicht nur von hier da bei der Tür hinaus, sondern von hier bis nach Klosterneuburg. Das ist eine schöne Strecke, die mit einem Keiler zurückzulegen, einem toten Keiler wohlgemerkt. Und da war er endlich an Ort und Stelle, da gab es noch Feuer, dann wurde er zerlegt. Na, bis die so weit waren, ist es kein Wunder, dass sich die nachher voll gefressen haben. Und die Neigung haben wir ja immer noch, wir fressen gerne voll, in der unbewussten Annahme, wir werden noch viel über unsere Unvernunft ja reden im Weiteren, ist es morgen vielleicht nichts mehr da. Die Neandertaler, die taten richtig, dass sie den Keiler gleich verbusst haben. Denn wer weiß, wann sie das Glück haben, den zweiten zu fangen, ohne es selber vorher drauf zu zahlen. Also gleich die verloren gegangene Energie sofort kompensieren, indem gleich das Ganze aufgefressen wird. Und jedenfalls so viel es halt ging. Nichts lange aufbewahrt, da war zu riskant. Und da gab es andere, die Interesse hatten an dem Keil, irgendein Höhlenbär. Höhlenbär gab es auch zu der Zeit in diesen Breitegraden. Ja. Und mit dem war nicht leicht, nicht gut Kirschen zu essen. Also am besten, er kommt gar nicht in die Nähe, weil er riecht, dass da irgendwo ein Keiler aufgefressen wird. Und also, das waren schon interessante Geschichten und natürlich auch riskante Angelegenheiten, verglichen mit dem, wie wir uns heute Nahrung beschaffen. Ist es heute so, dass jemand, der Schweinefleisch essen möchte, die Vegetarier sind hier natürlich ausgenommen, aber die haben wieder andere Probleme, zu Nahrung zu kommen unter den prähistorischen Umständen. Ja, wer heute einen Schweinebraten essen will im Gasthaus, der braucht nur ein paar Euro in der Tasche. Das heißt immer mehr Euro, weil alles immer teurer wird. Aber der setzt sich hin, bestellt ein Krügel Bier und bitte einen Schweinebraten und wartet. Und da umstellt er schon zwei Krügel in, das bevor der Schweinebraten kommt. Dann verzehrt er den, bitte zahlen, noch ein Krügel und fährt dann womöglich mit dem Auto nach Hause. Oder kam schon ins Lokal mit dem Auto oder mit der Straßenbahn. Ohne Anstrengung, ohne irgendetwas, der kommt zum Schweinebraten praktisch mit nichts. Außer, wie gesagt, blöderweise muss er ein paar Euro oder Dollar haben oder sonst eine Währung, die akzeptiert ist, damit er ein Schwein oder ein Teil des Schweins verzehren kann. Ohne Anstrengung. Ja klar, da haben wir dann, was Sie angedeutet haben, nicht? Dann neigen da manche Leute zu Übergewicht, ein Phänomen, das in der gesamten Evolutionsgeschichte völlig unbekannt war. Nicht nur bei Menschen, in der gesamten Evolutionsgeschichte herrschte eher zu wenig als zu viel an Angebot. Hungersnöte waren gewissermaßen programmiert. Wir sind heute in der historisch einmaligen Situation, dass wir nicht nur das Phänomen des Übergewichts, sondern auch das Phänomen des Überflusses des überschüssigen Nahrungsangebotes kennen. Dafür gibt es in der gesamten Evolutionsgeschichte bis in die jüngste Zeit keine Präzedenzfälle. Es war eher immer zu wenig als zu viel da. Und daher kann es auch keine übergewichtigen, fettleibigen Vertreter von Australopithecinen, Homo habilis und so weiter gegeben haben, so wie auch die Wildschweine, die nicht gemästet werden wie das Hausschwein, in freier Natur schlanker, graziler und wendiger sind als die armen Hausschweine, denen man Fett anzüchtet. Nicola Lorenz hat da immer wieder oft missverständlich den Ausdruck gebraucht, die Verhausschweinung des Menschen, also so wie das Hausschwein fett wird und immer kürzere Beine sich mehr sehr schnell bewegen kann, so ist auch der Mensch. Der wurde missverstanden, also Lorenz meine ich nicht, der Schwein, mit dieser Aussage, obwohl das im Prinzip ja stimmt. Man kann auch andere Begriffe dafür finden. Schon Darwin hat darüber spekuliert, ob nicht der Mensch ein domestiziertes Tier ist, ein Tier, das sich selber domestiziert hat, was er selber zum Haustier gemacht hat und mit entsprechenden Konsequenzen. Nach dieser langen Phase Jäger und Sammler, beginnend in grauer Vorzeit, noch einmal unter Anführungszeichen, kam es vor ca. 12.000 oder 15.000 Jahren, das ist ein winziger, verschwindend kleiner Zeitraum in der Evolutionsgeschichte, zu einem Phänomen, das auch wiederum keine Präzedenzfälle in der Evolution hat. Der Mensch wurde sesshaft. Er errichtete Siedlungen. Und zwar zuerst vor ca. 13.000, 14.000 bis 15.000 Jahren im vorderen Orient. Und später, in späteren Phasen der Geschichte, ging dann der Mensch fast weltweit zur sesshaften Lebensweise über. Ich sage fast, weil es nach wie vor einige kleine Populationen gibt, die noch als Nomaden oder Halbnomaden, als Jäger und Sammler leben. Aber der allergrößte Teil der Menschheit heute lebt sesshaft in Siedlungen, ja, bis hin zu den heutigen großen Megastädten mit über 5 Millionen Einwohnern. Warum wurde der Mensch sesshaft? Wer kam da auf die Idee, sich niederzulassen und nicht mehr herumzustreifen? Wie kam es zu diesem Übergang von der aneignenden zur produzierenden Lebensweise? Also aneignend, die längste Zeit nahm der Mensch sich das, was ihm die Natur gewissermaßen unaufdringlich bereitstellte. Er ging zur Jagd, er sammelte Pflanzen und Pilze und so weiter. Und dann begann er zu produzieren, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Wie kam es dazu? Was veranlasste den Menschen dazu? Warum gerade zu der Zeit? Warum nicht schon früher? Darüber gibt es sehr viele verschiedene, zum Teil hochinteressante Theorien, auch Spekulationen. Es wird, wie so oft, so gewesen sein, dass mehrere Faktoren zusammengekommen sind. Zunächst ist eines denkbar. Und der Mensch bemerkte, in bestimmten Regionen, wie gesagt, zunächst im vorderen Orient, immer wieder Vogelschwärme, die so bestimmten Gräsern gütlich taten. Und bitte, auf der Stufe vor 15.000 Jahren war ja unser Gehirn praktisch schon genau dasselbe wie heute. Und dachte, na gut, also wenn die Vögel da sich niederlassen und das muss irgendwie fressessbar sein, die Gräser, Getreide wird das gewesen, Wildgetreide. Ja, jetzt bleibe ich in der Nähe des Getreides, da gibt es so viel, und ein Feuer machen konnte er schon längst und so weiter. Es wäre also denkbar, dass auf diese Art und Weise der Mensch also immer mehr in bestimmten Gegenden verweilte, weil er da, und im vorderen Orient ist es im Allgemeinen wärmer als bei uns, ganzjährig relativ wärmer als unseren Breiten, weil er dort eben ganzjährig in einer bestimmten, wie gesagt, Region Nahrung vorfand. Und dann gab es aber wiederum einige andere Säugetiere, die, wenn auch mit geringerer Intelligenz, auch drauf gekommen sind, dass da irgendwo sich Leute niedergelassen haben und dort was fressen, was sie auch ganz gern fressen. Wiederum Wildschweine, die sind Allesfresser, die können alles verputzen. Dann aber auch Wildrinder, die sind zwar keine Allesfresser, aber die fressen gerne Gräser und ähnliche Pflanzen. So kamen also, eine weitere Überlegung, den Menschen diese und ähnliche Tierarten als sogenannte Ernteräuber in die Quere. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder die permanent zu vertreiben, was ja wiederum relativ aufwendig ist. Da brauchte man immer Leute, die ein bestimmtes Areal abgrenzen als Wächter, damit da kein Schwein und kein Rind da kommt und sich an den Gräsern gütlich tut. Oder man holt die Tiere zu sich und beginnt sie zu züchten und zu nutzen. Bei Rindern ist man bald draufgekommen, die kann man als Zugtiere verwenden zum Beispiel auch. Die geben auch Milch. Bei Schweinen ist es etwas anders, die geben keine Milch und ja, schon aber nur ihren eigenen Jungen. Und die sind auch zu störrisch, um sie als Zugtiere zu nutzen, aber sie sind halt hervorragende Fleischlieferanten. Sehr reproduktionsfreudig, Rinder sind das nicht, eine Kuh bekommt ein Kalb in der Regel und das dauert, bis das heranwächst und dann dauert es wieder etwas, bis sie ein zweites Kalb kriegt. Ein Schwein hingegen hat auf einmal 7 bis 10 Junge, die relativ schnell heranwachsen, das war eine enorme Futterquelle. Und das müssen Sie alles in den Kreislauf sehen, das eine greift ins andere über, hat man die Menschen dazu veranlasst, immer also an Ort und Stelle zu bleiben. Natürlich musste man dann den Tieren ihre Stallungen bauen und so weiter. Und so kam es dann zu den ersten Siedlungen im engeren Sinn. Und dazu, dass der Mensch mit einer Reihe von Haus- bzw. Nutztieren und Nutzpflanzen zusammenlebte und dann auch Techniken zu entwickeln lernte, Getreide anzubauen, bestimmte Sorten oder Rassen zu züchten und vieles andere mehr. Nun aber gibt es eine neuere Theorie von dem Münchner Zoologen Reichholf. Der bringt, nicht uninteressant, Alkohol ins Spiel. Menschen wurden sesshaft, so ist ein Argument, als sie bemerkten, in bestimmten Regionen Hopfen wächst, wie es dann später zum Bierbrauen verwendet wurde. Und sie lernten auch schnell, aus dem Hopfen irgendeine Säfte zu brauen und haben sich berauscht. Kurz gesagt, im Anfang war der Rausch. Natürlich, nachdem eine permanent besoffene Gesellschaft nicht lebensfähig wäre, musste sich das irgendwie in Grenzen gehalten haben. Aber nach der Theorie von Reichel sind die dann deswegen an Ort und Stelle geblieben, weil sie regelmäßig sich mit Bier oder irgendeiner Art von Bier volllaufen lassen konnten. Eines stimmt natürlich, im Kulturenvergleich, und das wird in der Geschichte nicht anders gewesen sein, spielen überall Rauschmittel irgendeine Rolle. Es gibt keine Kultur, kein Volk, keine Sozietät, die nicht irgendwelche Mittel gefunden hätte, sich zumindest gelegentlich zu besaufen, im weitesten Sinne des Wortes, zu berauschen mit irgendwelchen Rauchstäben, mit irgendwelchen Pilzen und so weiter. Es ist keine Kultur bekannt, wo das nicht vorkommt, wo also eine vollkommene asketische Lebensweise herrscht. Das herrscht nur in den Köpfen einiger Moralisten bzw. genussfeindlichen Leuten, die uns alles verbieten wollen, was sie selber nicht machen dürfen. So gesehen muss man über Reichholf nicht lachen, obwohl das vielleicht zunächst einmal etwas weit hergeholt klingt. Zusammen mit den vorher erwähnten Faktoren, das eine schließt ja das andere nicht aus, kann es durchaus gewesen sein, dass der Rausch und die Möglichkeit, sich an Ort und Stelle zu berauschen, ein Motiv war, auch an Ort und Stelle zu verweilen. Und dazu bitte kommt ja eines nochmal, wir sind soziale Lebewesen. Es bedarf keiner besonderen Begründung, dass das gemeinsame Trinken soziale Banden schafft und stabilisiert. Das Österreich wurde frei, das wird die Anekdote erzählt, Fiegel hat mit Russen ordentlich getrunken. Wer weiß, was sonst gewesen wäre, wenn alle nur stilles Wasser, Mineralwasser getrunken hätten. Wären die Russen vielleicht noch da. Bei den alten Germanen, und in Vino Veritas, setzte man sich zusammen, um irgendwas auszuhandeln, vor allem in Konfliktsituationen, um eine Lösung zu finden. Gut, dann war die Lösung am Tisch. Und um sie zu überprüfen, hat man dann Wein zu trinken begonnen. Mit der Frage, ob nachher die Lösung immer noch akzeptiert werden wird. Nachdem ein gewisser Pegel erreicht war und nach wie vor alle sagten, ja, das ist wunderbar, blieb man bei dieser Lösung. Ist nachher aber die Lösung in Frage gestellt worden, die ganze Prozedur am nächsten Tag beim nächsten Saufgelage. Wiederholt, bis eben die Lösung dann nach so und so viel Promille definitiv feststand und akzeptiert anerkannt wurde. Mit diesen Worten möchte ich heute schließen. Danke für Ihr Interesse und sehe Sie nächste Woche.